Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Und nun zum Thema des heutigen Gottesdienstes. Ich glaube an den Sohn, geboren von der Jungfrau Maria. Als Text habe ich nur einen einzigen Vers dazu aus dem Alten Testament, Jesaja 7, Vers 14. Jesaja 7, 14. Darum wird der Herr selbst euch ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird seinen Namen Immanuel nennen. Nochmal, darum wird der Herr selbst euch ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird seinen Namen Immanuel nennen. Liebe Gemeinde, liebe Gäste, mit dem heutigen Thema sind wir bereits beim zweiten Artikel des apostolischen Glaubensbekenntnisses, beim Artikel vom Sohn Gottes und unserem Herrn Jesus Christus. Und ich habe bewusst diesen Wortlaut des Glaubensbekenntnisses ins Thema aufgenommen, geboren von der Jungfrau Maria. Denn dieser Satz ist der bei vielen Menschen Widerspruch, Kopfschütteln, manchmal sogar Empörung auslöst, intellektuelle Empörung meint man anbringen zu müssen. Aber genau in diesem Satz liegt der Hase geistlich im Pfeffer, wenn ich es mal so sagen darf. Und schon im Alten Testament, wir haben es gerade gehört, wird diese wunderbare Geburt des Sohnes Gottes, der Immanuel, des Gott mit uns, heißt es ja, Immanuel, Gott mit uns, angekündigt. Damals ging es um folgende Situation, und das ist von Bedeutung: Resin, der König von Damaskus, und Pekach, der König der 10 Nordstämme Israels, waren gemeinsam ausgezogen gegen Ahas, den König der beiden Südstämme. Also ein Bruderkrieg. Die Umgebung von Jerusalem ist bereits gefallen und geplündert. Die Feinde liegen vor der Stadt, die Einwohner zittern wie Espenlaub. König Ahas streckt in seiner Verzweiflung die Fühler aus nach Assur, dem neuen Weltreich im Nordosten. Von daher soll ihm Hilfe kommen. Da hofft er, sich Verbündete zu finden. Und genau da schaltet sich Gott ein. Er schickt seinen Propheten Jesaja zu Ahas mit der Botschaft: Fürchte dich nicht und sei still. Vertraue auf mich. Ich werde dich retten. Wenn du mir aber nicht vertraust, wird dein Reich untergehen. Und dann tut Gott etwas ganz Gewaltiges. Er bietet dem Ahas ein Zeichen an. Er sagt ihm: Fordere ein Zeichen. Es sei unten in der Hölle oder droben im Himmel. Ahas darf als Ausdruck der Treue Gottes ein Zeichen fordern, dem praktisch keine Grenze gesetzt ist in seiner Größe und Eindeutigkeit. Unten in der Hölle oder droben im Himmel, egal wo. Gott verspricht ihm, es zu tun. Aber Ahas ziert sich. Er will nicht. Warum ist ein eigenes Thema, müssen wir heute nicht behandeln. Wichtig ist, Gott gibt ihm dann dieses Zeichen von sich aus. Eine Jungfrau wird schwanger und wird einen Sohn gebären und wird seinen Namen Immanuel nennen. Ahas bekommt ein Zeichen, dass er in seinem Unglauben selbst nicht mehr sehen wird. Es wird sich erst viele Jahrhunderte später erfüllen. Aber es wird auf beeindruckende Weise bestätigen, worum es hier geht. Dass nicht Assur, dass nicht menschliche Mächte, nicht Fürsten und Könige die wahre Hilfe für das Volk Gottes sind, sondern Gott allein ist Hilfe und Retter seines Volks. Und liebe Geschwister, das ist auch für uns bis heute wichtig. Gott selbst nimmt sich auf geradezu unglaubliche Weise seines Volkes an. Er kommt in der Gestalt des Immanuel selbst zu uns, geboren von einer Jungfrau. Das gibt's doch nicht, sagen heute viele, geboren von einer Jungfrau. Leider gibt's auch viele Theologen, die so denken und die sagen, es ist unzumutbar für den heutigen Menschen, sowas zu glauben. Außerdem muss es doch auch gar nicht so verstanden werden. Ich habe gerade als Einstieg bewusst Jesaja 7, 14 genommen. Das Wort in Jesaja kann doch einfach auch junge Frau heißen. Das ist richtig. Wer eine Elberfelder, die meisten von euch haben eine, in der Hand hat, der steht bei den meisten Ausgaben in Erklärung der Fußnote unten drin. Und trotzdem erleben wir gerade hier ein Paradebeispiel bibelkritischer Theologie. Man sucht ein Wörtlein, das in seinem Sinn mehrdeutig ist, und alles drumherum, das den Sinn eindeutig festlegt, das übersieht man gefälligst. Ja, die Theologen haben schon recht, das hebräische Wort hier kann tatsächlich einfach auch nur junge Frau heißen. Aber was uns die Herren Theologen da nicht mehr sagen, das Alte Testament wurde ja Jahrhunderte vor der Geburt Jesu ins Griechische übersetzt, die sogenannte Septuaginta, weil der Legende nach 70 Gelehrte sie unabhängig voneinander übersetzt haben und alle kamen unabhängig voneinander auf exakt denselben Wortlaut. Wie viel da dran ist, weiß ich nicht, aber von daher hat sie ihren Namen, Septuaginta. Und dort ist dieses Wort für Jungfrau oder junge Frau ganz eindeutig übersetzt mit dem griechischen Begriff, der ausschließlich Jungfrau heißen kann. Und damit ist ganz klar, es war den Menschen, sowohl denen zur Zeit Jesajas und auch den späteren, von Anfang an klar, dass Gott hier eine jungfräuliche Geburt ankündigen lässt. Denn dass eine junge Frau ein Kind bekommt, ist so etwas Wunderbares nun auch wieder nicht. Also es ist immer etwas Wunderbares, wenn eine Frau ein Kind bekommt. Aber es ist dann doch nicht so Außergewöhnliches. Jeden Zweifel, wie den Jesaja 7 richtig zu verstehen, ist beseitigt das Neue Testament. Wir haben als Lesung den Abschnitt gehört, wo die Geburt dieses wunderbaren Kindes angekündigt wird. Und Lukas berichtet von der Antwort Marias, als der Engel Gottes ihr das sagt. Fragt sie ungläubig zurück, wie soll das zugehen, wo ich doch von keinem Manne weiß. Das heißt, wo ich doch mit keinem Mann zusammen war. Die wussten damals auch schon, dass die Babys nicht vom Storch gebracht werden. Und mit dieser Rückfrage ist die biblische Aussage eindeutig. Maria wird schwanger, obwohl sie nie mit einem Mann zusammen war. Das Kind, das in ihrem Leib aufwächst, ist auf wunderbare Weise durch den Heiligen Geist empfangen. Da gibt's nichts zu drehen und zu deuteln. Da geht's nur um die eine Frage, glaub ich's oder glaub ich's nicht. Warum aber ist es von so großer Bedeutung, dass Jesus von der Jungfrau geboren wurde und nicht einfach auf ganz natürliche Weise? Gott lässt von vornherein, schon von der Art der Empfängnis her, keinen Zweifel aufkommen, nicht den allergeringsten, dass dieser Jesus von Nazareth kein gewöhnlicher Mensch ist, sondern der Menschensohn, Daniel 7, der Mensch und Gott zugleich ist. Denn das ist das Besondere an Jesus. Gott wird Mensch. Gott wird Mensch. Der allmächtige Gott selber verlässt seinen Thron. Er kommt in unsere Welt. Er wird einer von uns. Dieser Immanuel ist der Gott mit uns. Der Gott, der sein Leben mit uns teilt, der unsere Lasten, unsere Nöte auf sich nimmt. Alles menschliche Reden kann naturgemäß nur Facetten dieses unvorstellbar reichen Geschehens darstellen. Menschliche Sprache ist gar nicht ausreichend, um diese Wunder zu fassen und angemessen wiederzugeben. Sie ist immer begrenzt und damit immer auch in Teilen falsch. Ich sage es gerade, am Beispiel, wenn ich sage, Gott verlässt seinen Thron, dann stimmt's. Denn er kommt ja runter auf diese Erde im Stall von Bethlehem. Er macht sich auf. Aber es heißt ja nicht, dass dieser Thron jetzt leer wäre und ein anderer ihn in Anspruch nehmen könnte. Gott sitzt immer noch zugleich drauf. Der Kirchenvater Augustin hat es etwa mit folgenden Worten beschrieben: Gott wurde Mensch. Als Kind lag er im Stall von Bethlehem und saß zugleich in den Himmeln auf dem Thron. Er starb am Kreuz von Golgatha und hielt zugleich die Welt in seiner Hand. Das ist das Geheimnis, das wir nur anbetend hören können, aber verstehen können wir es von unserem Denken nicht. Aber die Bibel bezeugt, so ist es. Gott selber kommt in Jesus Christus zu uns. Und deshalb ist Jesus der eingeborene Sohn Gottes, etwa Johannes 1,14, aber an vielen anderen Stellen auch so genannt. der Eingeborene. Was heißt das eigentlich? Wörtlich ganz einfach, der einzig Geborene. Jesus ist der Einzige in der gesamten, im gesamten Universum, im gesamten Kosmos, der nicht von Gott geschaffen wurde, sondern der aus Gott geboren ist. Und damit sind wir wieder beim letzten Sonntag. Ich hatte gesagt, Hund bleibt Hund. Ein Pferd gebiert ein weiteres Pferd und kein Schwein. Ein Mensch gebiert einen Menschen. Und wer von Gott geboren ist, ist Gott. Eines Wesens mit Gott. Und der Einzige, der von Gott geboren ist in diesem Sinne, ist eben Jesus allein. Alles andere im gesamten Universum, einschließlich der großen Engelscharen, ist von Gott geschaffen und unterscheidet sich damit in seinem Wesen vom Schöpfer. So wie ein Stuhl vom Schreiner geschaffen ist, aber eben nicht eines Wesens mit dem Schreiner ist. Aber Jesus ist von Gott geboren. Er ist einzigartig im ganzen Universum. Und so sagt dann auch der Hebräerbrief, welcher ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens. Ebenbild seines Wesens. Und deshalb hat auch seine Gotteskindschaft einen ganz anderen Charakter als die unsere. Vielleicht ist das dem einen oder anderen beim Lesen der Bibel schon aufgefallen, dass Jesus außer beim Glaubensbekenntnis nie sagt, unser Vater. Er unterscheidet immer messerscharf in der Rede. Er sagt, mein Vater, und er sagt, euer Vater. Beim Glaubensbekenntnis macht er nur deshalb eine Ausnahme, aber beim Vater unser, er lehrt ja die Jünger, so betet ihr. Er sagt nicht, so beten wir. Ihr betet, wir dürfen sagen, unser Vater. Jesus macht damit sprachlich ganz genau deutlich, seine Stellung zum Vater ist eine ganz andere als die unsere, weil er der wahre Gott ist, Gottes Sohn vom Wesen her. Wir sind angenommene Kinder, aber geschaffene Menschen und bleiben auch geschaffene Menschen. Wir werden nie kleine Götter, wir bleiben immer Menschen. Seine Gottessohnschaft hat eine ganz, ganz andere Qualität. Und da ist die jungfräuliche Geburt entscheidend, damit kein Zweifel aufkommen kann, Jesus ist wahrhaftiger Gott vom Vater in Ewigkeit geboren. Wenn dieses Zeugnis nicht festgehalten wird, dann geht die ganze Rechtfertigungslehre den Bach runter. Und dass dieses Zeugnis stimmt, belegen unzählige weitere Stellen des Neuen Testaments. Weil es so wichtig ist, nehme ich mir gerade die Zeit, die Gottessohnschaft Jesu noch etwas weiter biblisch zu untermauern. Wir haben einige Bücher im Neuen Testament, die das in ganz besonderer Dichte belegen. Dazu gehört beispielsweise das Johannesevangelium. Das Johannesevangelium ist eigentlich ein einziger Beweis, wo Jesus den Juden seiner Zeit, den Schriftgelehrten und hohen Priestern darlegt, ich bin Gottes Sohn, ich bin Gott selber. Die Bibel bezeugt, meine Taten bezeugen, Gott der Vater selbst bezeugt. Es fängt an, schon Kapitel 1, dieser etwas schwierige Satz. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Das heißt, Gott der Vater und das Wort sind identisch. Gott war das Wort. Aber das Wort ist der Logos, ist Jesus Christus selber, durch den alle Dinge geschaffen sind. Der also von Anfang an, schon vor Beginn der Schöpfung, beim Vater und mit dem Vater war. Und dann heißt 2. Vers 14, und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater. Ganz eindeutig, das Wort ist Gott und das Wort wird Fleisch in Jesus Christus, Gott selber. Und so betont Jesus, ich und der Vater sind eins. Ich habe öfters auch mit den Zeugen Jehovas darüber Gespräche gehabt. Die haben immer wieder an meinen Türen geklopft, ob als evangelischer Pfarrer oder als freikirchlicher Pastor, immer wieder kamen einige vorbei. Und wenn ich Zeit hatte, habe ich mich auch gerne mit ihnen unterhalten und mit ihnen darüber gerungen. Und sie haben immer versucht, an dieser Stelle auszuweichen, indem sie sagen, dieses Eins meint eine Gesinnung. Ich und der Vater denken gleich, wir handeln dem gleichen Ziel entsprechend und so weiter. Aber sie winden sich. Das biblische Wort sagt was ganz anderes. Es steht im Griechischen das Zahlwort. Eins. Ich und der Vater sind eins. Eine Person, ein und dieselbe. Man kann dieses Wort nicht anders verstehen, ausschließlich so, eins. Deshalb haben die Muslime ja auch nicht recht, wenn sie uns vorwerfen, wir würden drei Götter anbeten oder wenigstens zwei. Nein, es ist einer. Eine einzige Person, ein Gott. Wir sehen es weiter daran, Jesus lässt zu, dass er angebetet wird. Wir sehen es im Neuen Testament, da fallen Menschen auch vor anderen nieder, vor den Aposteln. Oder Johannes selber, Offenbarung 22, vor dem Engel, der ihm die Offenbarung bringt. Aber was ist die Reaktion dieser Apostel? Was ist die Reaktion des Engels? Sie wehren mit aller Entschiedenheit, steh auf, ich bin auch nur ein Mensch oder ich bin auch nur ein Geschöpf Gottes. Bete Gott an. Gott allein gebührt Anbetung, niemandem sonst. Einen anderen anzubeten ist Gotteslästerung, denn dann gibt man einem anderen die gleiche Ehre wie Gott. Das ist Gotteslästerung. Aber Jesus lässt Anbetung seiner Person zu. Das ist entweder Gotteslästerung oder er ist selber Gott. Es gibt keine andere Möglichkeit. Er lässt Anbetung zu und der Hebräerbrief sagt, alle Engel Gottes sollen ihn anbeten. Es ist Gottes ausdrücklicher Wille, dass alle Engel, die ganze Macht der himmlischen Heerscharen vor Jesus niederfällt und ihm die Ehre gibt, die allein Gott gehört. Interessant und aussagekräftig sind dann auch einige alttestamentliche Zitate. Da werden übrigens auch die Zeugen Jehovas ganz blass um die Nase, weil sie legen ja so viel Wert auf den Namen Jahwe, auf den Gottesnamen. Etwa Jesaja 40,3, da heißt, bereitet Jahwe den Weg und macht seine Steige richtig. Da gibt es jetzt auch für einen Zeugen Jehovas kein Hintertürchen mehr, denn da ist von Jahwe die Rede. Und im Neuen Testament zitiert Matthäus 3,3 genau diesen Vers und deutet ihn auf Johannes den Täufer als den Wegbereiter für Jesus. Das heißt, in Jesus wird Jesaja 40, Vers 3 erfüllt, bereitet Jahwe den Weg und macht seine Steige richtig. Und das heißt nichts anderes, als dass in Jesus Jahwe selbst in Jerusalem einreitet und kommt. Entsprechend zitiert Matthäus 21 beim Einzug Jesu in Jerusalem, Zacharia 9, Vers 9. Sieh, dein König kommt zu dir, sanftmütig und reitet auf einem Esel und auf einem Füllen der lastbaren Eselin. Wer sollte der König Israels sein, wenn nicht Gott Jahwe allein? Niemand anderes. Nächster Punkt. Ungeheuer, Jesus vergibt Sünden. Wir alle kennen diese dramatische Szene, wo die vier Freunde ihren gelähmten Freund zu Jesus bringen. Das Haus ist trabelvoll, auch zum Fenster rein geht nichts mehr. Sie steigen aufs Dach, machen ein Loch rein und lassen diesen Kranken Jesus direkt vor die Füße. Und was sagt Jesus? Deine Sünden sind dir vergeben. Und da stehen die Schriftgelehrten daneben. Und die schäumen, die kochen. Denn die wissen ganz genau, was da passiert. Mit welchem unglaublichen Anspruch Jesus auftritt. Und sie fragen mit absoluter Berechtigung, wer kann Sünden vergeben, wenn nicht Gott allein? Was maßt der sich an? Die haben sofort kapiert. Wenn Jesus sagt, deine Sünden sind dir vergeben, dann behauptet er, ich bin Gott. Denn niemand ansonsten hat diese Macht und dieses Recht. Man kann dann übrigens noch die ganze Offenbarung nehmen. Es lohnt sich mal, die Offenbarung allein unter diesem Aspekt zu lesen. Schaut mal, mit welchen Hoheitstiteln das Lamm auf dem Thron bezeichnet wird. Das wechselt permanent ab zwischen dem, was im Alten und Neuen Testament über Gott Jahwe gesagt wird, oder über Jesus. Er bekommt die gleichen Hoheitstitel, die gleichen Ehrerbietungen, die sonst alleine Gott zustehen. Geht auch schon dort wieder in Kapitel 1 los, wo man sieht, wie der Vater und der Sohn zu einer Person verschmelzen. Und mitten unter den sieben Leuchtern sah ich einen, der war eines Menschensohns gleich. Das ist eindeutig Jesus, der Menschensohn. Aber jetzt kommen die Kennzeichen des Vaters dazu. Sein Haupt aber und sein Haar war weiß wie weiße Wolle. Und er spricht, ich bin der Erste und der Letzte. Wer ist der Erste und der Letzte? Niemand anders als Gott, Jahwe selber. Jesaja 41, Vers 4 sagt Gott das von sich. Ich bin's, Jahwe, der Erste und der Letzte. Das Neue Testament sagt klar, es ist keine spätere Interpretation der Gemeinde, die aus Jesus von Nazareth den Gottessohn gemacht hat. Er selbst hat diesen Anspruch in aller Klarheit vertreten. Und allein deshalb haben die Juden ihn gekreuzigt. Da steht er vor dem Hohen Rat, vor dem Hohen Priester in der Nacht, als sie ihn gefangen genommen haben. Und er sagt ihm, ich beschwöre dich beim lebendigen Gott, dass du sagst, ob du der Christus bist, der Sohn Gottes. Und Jesus antwortet, du sagst es. So ist's. Und dann zerreißt der hohe Priester seine Kleider und spricht, er hat Gott gelästert. Und dann stehen sie vor Pilatus. Und wie begründen sie seine Kreuzigung? Er muss sterben. Wir haben ein Gesetz. Und nach unserem Gesetz muss er sterben, denn er hat sich selbst zu Gottes Sohn gemacht. Allein deshalb haben die Juden ihn den Römern ans Messer geliefert, weil er selbst Gott zu sein beansprucht hat. Soweit zum klaren und eindeutigen biblischen Befund. Es gilt auch hier wie am letzten Sonntag, es sind nur winzige Bruchteile. Man könnte noch stundenlang biblischen Beweis und Beleg aneinanderreihen für die Klarheit dieser Aussage. Aber ich will heute nicht ganz so lange werden wie letzten Sonntag, deshalb belasse ich es bei dem. Aber nun zur Bedeutung des Ganzen. Warum ist das denn so unglaublich wichtig, dass Jesus geboren wurde von der Jungfrau Maria, dass er nicht nur wahrer Mensch, sondern auch ganz und gar wahrer Gott ist? Warum steht und fällt mit der Jungfrauengeburt die ganze Rechtfertigungslehre und damit die ganze christliche Botschaft? Sie steht und fällt damit. Und es gilt überall, liebe Geschwister, deshalb betone ich so und führe so breit aus, weil wir haben in den Kirchen und leider auch in den Freikirchen mittlerweile eine große Nachgiebigkeit, was die biblische Lehre anbelangt. Und man kann die Jungfrauengeburt nicht in Zweifel ziehen lassen, ohne das gesamte Fundament und den ganzen Inhalt des christlichen Glaubens aufs Spiel zu setzen. Das ganze Neue Testament hat seinen Kern darin, dass Gott Mensch wird. Gott musste Mensch werden, damit es für uns und überhaupt irgendeinen Erlösung gibt. Wenn Jesus nicht wahrer Gott ist und in Jesus nicht der wahre Gott Mensch wurde, dann gibt es keinen wesentlichen Unterschied zwischen der Botschaft der Bibel und den Religionen. Dann haben wir in Jesus den guten Menschen von Nazareth, den gescheiterten Weltverbesserer, der außer ein paar guten Ratschlägen, die sich schwer verwirklichen lassen, nichts gebracht hat. Alles andere hängt daran, dass Jesus wirklich Gott ist. Und das ist das große Wunder, das die Bibel uns bezeugt. Gott sitzt nicht nur auf seinem Thron im Himmel und rauft sich entsetzt die Haare, weil er sieht, wie grauslich es da unten auf der Erde zugeht. Er steigt nicht nur vom Himmel herab und gibt ein paar gute Ratschläge, wie es besser werden könnte. Sondern er macht sich selber auf den Weg, er verlässt sein Reich und seine Herrlichkeit. Er gibt in Jesus seine Macht auf und kommt in unser Elend, in unsere Schwachheit. Das ist zunächst einmal ein unglaubliches Zeichen. Das ist zunächst einmal ein unglaubliches Zeichen seiner Liebe und seiner Zuwendung zu uns Menschen. So sehr hat uns Gott lieb, dass er sich so auf den Weg zu uns macht, sich so unglaublich erniedrigt. Ist übrigens auch ein Zeichen seiner Größe. Dass sich einer erniedrigen kann, ist immer Zeichen von Größe. Ihr merkt das übrigens im Umgang auch zwischenmenschlich, auch in der Gemeinde. Habe ich in den ganzen Jahren immer wieder erlebt. Leider gibt es auch in der Gemeinde Jesu Menschen, die können sich nicht entschuldigen. Die können nie sagen, tut mir leid, da habe ich Mist gemacht, da bin ich an dir schuldig geworden, vergib mir. Das sind Menschen, die in Wirklichkeit einen schwachen, kleinen Charakter haben, die selber gering von sich denken und sich's nicht leisten können, Schwäche zu zeigen, einen Fehler zuzugestehen. Gott macht keine Fehler, deshalb braucht er auch keinen zugestehen, aber er kann zu uns in unsere Schwachheit kommen, unsere niedrige menschliche Natur annehmen, weil seine Größe so unzweifelhaft ist, dass ihm damit kein Zacken aus der Krone fällt. ist auch ein Zeichen seiner gewaltigen Größe, seiner unantastbaren Größe und seiner Liebe. Auf die Liebe gehe ich nicht weiter ein, die kommt nächsten Sonntag zum Thema, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Trotzdem, wir halten es nochmal fest, in der Menschwerdung Gottes haben wir ein gewaltiges und einmaliges Zeichen seiner Liebe zu uns, zu jedem von uns. Aber es gibt noch andere Gründe, warum Gott Mensch werden musste. Es geht im Alten wie im Neuen Testament um einen Bund, um einen Vertrag zwischen Gott und Mensch. Und wir wissen, das ist bei uns heute genauso, ein Vertrag hat es an sich, dass er von beiden Seiten gehalten werden muss. Beide Parteien, die den Vertrag geschlossen haben, müssen ihre Verpflichtungen erfüllen. Wenn eine Partei das nicht tut, ist der Vertrag im Prinzip null und nichtig. Und wenn wir heute irgendeinen Kaufvertrag abschließen, dann steht häufig drunter Eigentumsvorbehalt bis zur völligen Bezahlung des Kaufpreises. Erst dann gehört es mir, solange bis ich den letzten Cent geblecht habe, Anspruch der andere noch den Besitz an die Sache. Also beide müssen den Vertrag halten, sonst wird er ungültig. Und da haben wir ein Problem, ein großes Problem. Denn wir Menschen können diesen Vertrag nicht halten. Wir können die Gebote Gottes nicht halten. Wir können nicht ganz und vollkommen nach Gottes Willen leben. Niemand von uns und ich auch nicht. Wir sind aber vertraglich dazu verpflichtet. Was heißt das jetzt für den Bund Gottes mit uns? Wir können all seine Verheißungen vergessen. Wir können all seine Zusagen, die er uns gegeben hat, abhaken. Rufe mich an in der Not, so will ich dich retten und du sollst mich preisen. Weg damit. Nichts mit, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Wir haben ja die Bedingungen nicht erfüllt. Ewigkeit, vergiss es, da wird nichts draus. Damit all diese wunderbaren Verheißungen Gottes in Kraft bleiben, müssen wir vollkommen vor Gott leben. Aber wir können es nicht. Kann Gott nicht einfach drüber wegsehen? Er ist doch ein barmherziger Gott. Kann doch mal durch die Finger sehen, mal fünfe gerade sein lassen. Nein, das kann er nicht, denn er ist der heilige und der gerechte Gott. Er hält sich an sein Wort. Es muss geschehen. Der Vertrag muss erfüllt werden. Und deshalb gibt es nur eine einzige Möglichkeit. Gott wird Mensch. Warum? Er nimmt als Vertragspartner auch unsere Seite ein. Er erfüllt als Mensch den Vertrag für uns. Er lebt ohne Sünde. Und deshalb Matthäus 5, ich bin nicht gekommen, das Gesetz und die Propheten aufzulösen, sondern zu erfüllen. Das Gesetz muss erfüllt werden. Und Jesus wird Mensch, um dem Gesetz Genüge zu tun. Und deshalb ja auch der Hinweis im Römerbrief vom ersten auf den zweiten Adam. Durch einen Adam, den ersten, kam die Sünde in die Welt. Durch den zweiten wird sie überwunden, dadurch, dass er das Gesetz erfüllt. Und deshalb hat dieser Vertrag zwischen Gott und Mensch Ewigkeitsgarantie, weil er in Jesus von beiden Seiten erfüllt worden ist. Der gilt jetzt. Deshalb kann der alte Bund, der neue Bund nicht wie der alte wieder aufhören. Und deshalb haben wir einen einklagbaren Rechtsanspruch vor Gott, dass er all seine Verheißungen an uns erfüllt. Er muss. Er hat sich vertraglich verpflichtet und Jesus hat diesen Vertrag zur Geltung gebracht für uns. Das ist der eine Gedanke, weshalb Gott Mensch werden muss. Und die zweite Linie, die gehört dazu, die Strafe muss bezahlt werden. Gott ist ein gerechter Gott und Gott ist ein richtender Gott. Da hilft alles fromme drumherum reden, nichts weiter. Milliarden von Menschen sind über diese Welt gegangen und haben Sünde auf Sünde gehäuft. Wir auch. Schauen wir in unser eigenes Leben hinein. Streit und Ichsucht, Neid, Ungehorsam und vieles, vieles andere mehr. Auch wir häufen jeden Tag auf diesen Berg von Schuld noch weitere Pakete drauf. Und für jede einzelne Sünde gilt, der Lohn der Sünde ist der Tod. Das heißt milliardenfacher Tod. Das ist göttliches Gesetz. Und die göttliche Gerechtigkeit fordert, dass das Gesetz erfüllt wird. Gott handelt nicht nach dem Motto, wie mancher Politiker, was geht mich heute mein Geschwätz von gestern an? Es muss alles so geschehen, wie es gesagt ist. Und das bedeutet für jeden Menschen das Todesurteil. Für jeden, denn jeder ist sündig. Aber wer sollte nun all diese Berge von Schuld wegnehmen? Wäre Gott nicht Mensch geworden, dann gäbe es keine Lösung für dieses Problem. Aber Gott wurde Mensch, um für uns Menschen diese Strafe zu tragen. Am Kreuz von Golgatha ist entscheidend, dass da nicht einfach ein Mensch hängt. Was wäre, wenn Jesus ein Mensch gewesen wäre, sündlos, und er wäre gestorben? Es wäre weiter gar nichts gewesen. Maximal, weil er ohne Sünde war und denn eigentlich hätte nicht sterben müssen, hätte ein anderer für ihn begnadigt werden können. Einer. Denn ein menschliches Leben hat den Wert für ein weiteres menschliches Leben. Einen anderen hätte er vielleicht maximal damit auslösen können, aber nur einen. Müssten wir jetzt hier sitzen und würfeln, wer sein darf. Aber es gibt die Schuld zu bezahlen für viele Milliarden. Welches Leben ist so viel wert, dass es für Milliarden anderer in die Waagschale geworfen werden kann? Da gibt es nur ein Leben im gesamten Universum, das ist das Leben des lebendigen Gottes selber. Gott selbst bezahlt mit seinem Leben. Der unendliche Gott, dessen Leben unendlichen Wert hat, bezahlt die Schuld. Und liebe Geschwister, damit ist auch klar, wie viel Schuld am Kreuz bezahlt ist. Unendlich viel Schuld, weil ein unendlich wertvolles Leben am Kreuz dahingegeben wurde. Und deshalb kann unsere Sündenschuld so groß sein, wie sie will. Sie ist bezahlt. Überraschenderweise hat das manchen von meinen Kollegen gelegentlich provoziert, wenn ich dann gesagt habe, sogar ein Adolf Hitler, wenn er auf dem Sterbelager Buße getan hätte. Diese unvorstellbaren Gräueltaten, wenn er in den letzten 2 Sekunden seines Lebens Buße getan hätte, er hätte nichts gut machen können, es wäre ihm vergeben worden. Alle Schuld ist bezahlt. Das gleiche gilt für einen Mao Zedong, einen Idi Amin und wie die großen Schlechter der Menschheitsgeschichte alle heißen. Alle Schuld ist bezahlt, mit ganzem Ernst. Weil am Kreuz von Golgatha nicht nur ein wahrhaftiger Mensch, sondern auch der wahrhaftige Gott gestorben ist. Und dann nochmal ein Zitat des Alten Testaments, Zacharia 12. Sie werden mich ansehen, mich, Gott Jahwe, in welchen sie gestochen haben. Ein weiterer Beweis für die absolute Einheit des Vaters und des Sohns und übrigens für die Einheit der Schrift. Ist immer wieder faszinierend, wie die Einheit des Alten und Neuen Testaments sich da zeigen. Auch die müssen wir zusammenhalten. Mir tun diejenigen leid, die gewaltsam auseinanderreißen, was so eindeutig zusammengehört und auch so eindeutig zusammenpasst. Dann haben sie nur noch ein paar auseinandergerissene Fetzen, mit denen sie nichts Rechtes mehr anfangen können. Liebe Geschwister, ich fasse zusammen. In Jesus ist der Vertrag erfüllt. Alle Verheißungen Gottes gelten uns und wir haben einen einklagbaren Rechtsanspruch in Jesus, dass er sie alle wahr machen muss. Und in Jesus ist die Schuld bezahlt, alle Schuld. Und ich sage immer wieder und auch deshalb, wenn heute irgendeiner unter uns sein sollte, der noch nicht wirklich ganz und gar zu Jesus gehört, überlegst dir nochmal. Du gehst eines Tages verloren, obwohl deine Schuld bezahlt ist. Das ist das Drama. Alle Schuld ist bezahlt, aber der Mensch kann sagen, ich will es nicht in Anspruch nehmen. Dann geht der Kropf unnötigerweise ewig verloren. Alles ist bezahlt. Dass wir es doch von ganzem Herzen annehmen. Die Tür zum Vater steht offen. Jesus hat sie ganz weit aufgemacht, dass doch jeder von uns hindurchgeht und in der Gemeinschaft mit ihm lebt, im Vertrauen auf ihn, heute und in Ewigkeit. Amen.